Focus Europa.
Le focus pour l'Europe.
Focus on Europe.
Marco d'Europa.
Focus Europa.
Europa en focuso.
Focus Europa.
Focus Europa.
Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
Herzlich willkommen zu Focus Europa, dem Nachrichten- und Infomagazin von Radio Dreieckland. Heute im Studio für euch Fabian und verantwortlich für die Sendung. Nach den Focus Europa Nachrichten beschäftigen wir uns mit Studierendenprotesten in Spanien, insbesondere in Madrid. Unser Korrespondent Philipp hat sich dort für uns umgehört. Außerdem werden wir mit Bernhard Schmidt, unserem Frankreich-Korrespondenten, über die heute stattfindende erste Eheschließung von einem gleichgeschlechtlichen Paar in der Geschichte Frankreichs unterhalten.
Focus Europa.
Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
Herzlich willkommen zu den Focus Europa Nachrichten am 29. Mai 2013. UNO soll Brasilien in die Pflicht nehmen. Bei einer Nebenveranstaltung des Menschenrechtsrats der Vereinten Nationen präsentierte eine Vertreterin des Comité Popular gestern vor der UNO die zahlreichen Menschenrechtsverletzungen, die im Vorfeld der Fußball-Weltmeisterschaft der Männer 2014 und der Olympiade 2016 beobachtet werden. Die bundesweite Repräsentantin des Comité Populares, Larissa Arroyo,
Bom, a gente espera que esse side event possa ecoar no Brasil e as autoridades brasileiras, tanto a nível federal quanto...
Wir hoffen, dass dieses side event in Brasilien widerhallt und die Behörden sowohl auf Bundes- als auch auf Staats- und kommunaler Ebene einige Verpflichtungen eingehen. Erstens, den Prozess der Räumung und Zwangsumsiedlung von 250.000 Menschen transparent und demokratisch zu gestalten, also zeitig mit der Gemeinde zu sprechen, die geräumt werden soll, und eine Art Nationalplan aufzustellen. Es dauert ja immer noch mindestens ein Jahr bis zum Beginn der Spiele. Und zweitens, die Rechte von Frauen und Kindern effektiv zu schützen, die mit der Einreise von Touristen potenziell Opfer sexuellen Missbrauchs und Ausbeutung werden können. Bis jetzt haben wir noch nie etwas Ähnliches in Verbindung mit solchen Großereignissen gesehen. Also fokussiert die Kampagne, und da spreche ich von der Realität, die ich aus meiner Stadt Brasilia kenne, auf die potenziellen Opfer, zeigt ihnen, wie sie sich schützen können. Das ist eine gute Initiative, aber es reicht nicht, denn du musst eigentlich bei den potenziellen Tätern ansetzen, sie im Vorfeld aufklären, um Missbrauch zu verhindern. Dazu bräuchte es eine nationale Kampagne, die unseren Besuchern zeigt, wie sie respektvoll mit den Menschen hier, vor allem Kindern und Frauen, umgehen.
Que mostre aos nossos visitantes que é preciso respeitar as nossas crianças e as nossas mulheres.
Vor der großen 23. Sitzung des UN Human Rights Council in Genf wurden gestern die Probleme von Migranten und Migrantinnen in der EU zur Sprache gebracht. Der umstrittene Verband FIFA veranstaltet in Kürze in Port Louis auf Mauritius einen Kongress, bei dem Reformen wie die Amtszeitbegrenzung des Präsidenten auf 2014 beschlossen werden sollen. Diese Entscheidung, wie auch etwa die über mehr Transparenz und Demokratie, wurde jedoch wegen Meinungsverschiedenheiten auf nächstes Jahr verschoben und wird nicht vor den Weltmeisterschaft 2014 fallen.
Zum ersten Mal in der Geschichte Frankreichs wollen heute in Montpellier zwei Männer heiraten. Inzwischen wünschen sich Umfragen zufolge fast 3/4 der französischen Bevölkerung ein Ende der homophoben Demonstrationen. Das verstärkte Auftreten von Neonazis und fundamentalistischen Christen innerhalb der Protestbewegung erschreckt offenbar doch viele. Im Anschluss an die Demonstration am Sonntag war es zu Zusammenstößen von mehreren hundert Demonstranten mit der Polizei gekommen. Sie hatten Frankreich den Franzosen und sozialistische Diktatur skandiert und Polizei und JournalistInnen mit Steinen beworfen. Weit über 100 homophobe Randalierer waren festgenommen worden. Auch in der konservativen Oppositionspartei OMP mehren sich die Stimmen, die nun ein Ende der Proteste fordern. Schließlich müsse man die Gesetze beachten. Die für heute um 17.30 Uhr geplante Hochzeit eines schwulen Paares wird aufgrund der politischen Situation von zusätzlichen Polizeikräften geschützt und von mehr als 100 JournalistInnen begleitet.
EU entscheidet sich für Waffengewalt statt Waffenstillstand. Durch die Aufhebung des europäischen Waffenembargos gegen Syrien können und werden ab Juni wieder Waffen aus Europa an die syrischen Aufständen geliefert. Wolfgang Gierke, Vorstandsmitglied der Linken, kritisierte die Entscheidung der Außenminister der Europäischen Union. Seiner Meinung nach werden Formulierungen wie Einzelentscheidung und Verantwortlichkeit der Lieferung nicht verhindern, dass Waffen nach Syrien geliefert werden. Die Bundesregierung hatte mit dem Argument, ein gemeinsames Handeln der EU sichern zu wollen, einen schweren Fehler gemacht. Die Linke fordert weiterhin ein vollständiges Waffenembargo für den gesamten Nahen Osten. Medienberichten zufolge will auch Russland nun an seinen geplanten Raketenlieferungen an Syrien festhalten.
BMW will etwas zurückgeben. 25 junge Spanierinnen und Spanier sollen für ein Jahr die Möglichkeit bekommen, für BMW in Deutschland zu arbeiten. Mit dieser Aktion möchte der bayerische Automobilkonzern den Ländern etwas zurückgeben, die fleißig BMWs kaufen. Das Programm könnte auch auf Italien und Griechenland ausgeweitet werden. Angesichts der Millionen von jungen Arbeitslosen in Spanien, Italien und Griechenland ist das Angebot von BMW fast genauso wenig wert als wie der Pakt, den die Arbeitsministerin von Spanien und Deutschland kürzlich geschlossen hatten.
60 Milliarden Euro für die verlorene Generation. Im Auditorium der Pariser Elite-Hochschule Sciences Po trafen sich am gestrigen Dienstag die Arbeits-, Wirtschafts- und Finanzminister aus Frankreich und Deutschland. Nach dem Vorbild von US-Präsident Franklin Roosevelt soll mit einem gemeinsamen politischen Schulterschluss ein New Deal für Europa gegen die große Depression und die Jugendarbeitslosigkeit in Europa geschaffen werden. Nach Einschätzungen von Spiegel Online war das Event ein vielstimmiger Harmoniechor der überzeugten Europäer und ein gegenseitiges Überschütten mit Komplimenten. Bis 2020 sollen unter Beaufsichtigung der Europäischen Investitionsbank EIB Unternehmen rund 60 Milliarden Euro für Ausbildung, Anstellung und Lehrstellen bekommen. Steuerflucht und Energiepolitik. Mitglieder des Europäischen Parlaments debattierten gestern über den Ausgang des EU-Gipfels mit dem Präsidenten von Europäischem Rat und Kommission, Herman van Rompuy und José Manuel Barroso. Paulo Rangel von der konservativen Europäischen Volkspartei.
In diesem Moment vor den Präsidenten von Kommission und Europarat appelliere ich an die EU-Institutionen, habt Mut und akzeptiert mit diesem Geist eine ambitionierte Steuerreform für Unternehmen in den verschuldeten Ländern.
Rebecca Harms von den Grünen, Europäische Freie Allianz.
Meine Fraktion schätzt es so ein, dass das Bankengeheimnis offensichtlich geknackt ist und dass damit private illegale Steuerflucht in Zukunft wirklich verhindert werden kann. Was wir sehr kritisch sehen, ist, dass der Rat weiterhin nicht in der Lage gewesen ist, Maßnahmen streitfrei zu stellen, die dazu führen, dass große internationale Unternehmen sich nicht mehr den Steuerpflichten in den Ländern entziehen, in denen sie ihre Gewinne machen. Dieser Steuerwettbewerb, der da herrscht, der kann so nicht weitergehen.
Und der Präsident der EU-Kommission, Manuel Barroso.
Wir können in Europa verschiedene Steuersysteme haben, aber wir brauchen, da stimme ich zu, wenn es zu Steuerflucht und Betrug kommt, ein Instrument auf europäischer Ebene. Und wir müssen aggressive Steuerplanung verhindern. Das ist die Balance, die wir finden müssen.
Und das waren die Fokus Europa Nachrichten vom Mittwoch, den 29. Mai 2013. Wie in den Fokus-Europa-Nachrichten bereits erwähnt, findet heute die erste Eheschließung eines gleichgeschlechtlichen Paares in Frankreich statt. Seit Monaten gibt es Massenproteste mit jeweils hunderttausenden Teilnehmerinnen. Warum die gesellschaftliche Atmosphäre in Frankreich aufgrund dieses Themas derartig vergiftet ist, hat Mathieu, unseren Frankreich-Korrespondenten Bernard Schmidt, gefragt.
Es ist keine rechte Tradition zu demonstrieren. Wie erklärst du, dass die Veranstalter wiederholt so viele Menschen gegen die Homo-Ehe mobilisierten?
Also zunächst stimmt das nicht ganz, dass es keine rechte Tradition gibt, wobei die letzte Welle von rechtsgewirkten Protesten schon eine Weile zurückgeht. Das war 1984 zur Verteidigung der sogenannten École Libre oder freien Schule, also der katholischen Privatschulen, die auch Eliteschulen in Frankreich darstellen, die man meiner Privatmeinung nach sowieso dicht machen sollte. Damals ging es nicht darum, dass sie dicht gemacht werden sollten, sondern dass ihre Finanzierung durch die öffentliche Hand in Frage gestellt wurde unter der damaligen, in Anführungszeichen, Linksregierung. Und damals gingen bis zu 1 Million Menschen dagegen auf die Straße. Dazwischen war es tatsächlich eher ruhig, was Protest von rechts betrifft. Das heißt, man ging eigentlich kaum davon aus, dass es sozusagen wirklich ernst gemeinten, ernsthafte rechte Mobilisierungen für das, wofür die politische Rechte, insbesondere in sozialer Hinsicht und wirtschaftlicher Hinsicht steht, geben würde, oder dass das jedenfalls auf die Straße getragen werden würde. Das ist jetzt tatsächlich anders. Ich glaube, um den eruptiven Charakter, um das Aufwallen dieses Protests von rechts zu verstehen, muss man die französische Geschichte berücksichtigen. Es ist ja tatsächlich bemerkenswert, dass es jetzt sozusagen seit 6 Monaten bereits diesen rechten Protest gegen die Homo-Ehe quasi als Dauereinrichtung gibt. Anders als selbst in Spanien, was ein Land mit starker katholischer Tradition ist, wo es auch eine Demonstration gegen die Homo-Ehe, die dort bereits 2006 eingeführt wurde, auch eine Demonstration mit 100.000, 200.000 Leuten gegeben hat, aber nicht in diesen Ausmaßen wie jetzt in Frankreich. Also am vergangenen Sonntag, am 26. Mai, waren wieder, nach meinen Schätzungen, also ich war dort und habe mir das angeguckt, gingen wieder 300.000 bis 400.000 Menschen auf die Straße. Es gab aber auch schon noch größere Demonstrationen. Am 13. Januar waren es vermutlich mutmaßlich 500.000. Also dass das sozusagen noch über das, was in Spanien zum Beispiel stattfand, hinausging, das hat mit der französischen Geschichte, wie gesagt, zu tun, eben mit der Tatsache, dass es auch eine reaktionäre, konservative bis reaktionäre Rechte gibt, die bereit ist, sich zu mobilisieren gegen Veränderungen, die sie als katastrophal wahrnimmt, wo sie der Meinung ist, dass sie sich sozusagen sich und ihre Welt, so wie sie sie kennt, mit Zähnen und Klauen verteidigen muss. Das hat damit zu tun, dass die Errichtung des bürgerlichen Systems, des bürgerlichen Liberalismus, der bürgerlichen Demokratie in Frankreich auf revolutionärem Wege erfolgte, also zum ersten Mal in den Jahren 1789 bis 1793, und dass eben dieses Erlebnis eines Umbruchs, der in manchen Gesellschaftskreisen als katastrophal erlebt wurde, als Katastrophe erlebt wurde, entweder weil die Leute was zu verlieren hatten materiell oder weil sie ideologisch der alten Ordnung verhaftet blieben. Diese Erfahrung sozusagen des Umbruchs, der als Katastrophe erlebt wurde, der trägt dazu bei, dass es ein Milieu gibt, was in anderen Ländern wahrscheinlich sich mit der herrschenden Ordnung zufriedenstellen und sich anpassen würde, was aber in Frankreich bereit ist, sich in bestimmten historischen Situationen auch aktiv zu betätigen, zur Verteidigung einer überkommenen Ordnung, die als bedroht erlebt wird.
Also würdest du praktisch sagen, dass es da reaktionäre Demonstrationen gab mit quasi monarchistischen Demonstranten, oder ist es
ja
trotzdem eine größere Bewegung gewesen?
Es ist eine heterogene Bewegung, die reicht von der extremen Rechten, also von monarchistischen Gruppen tatsächlich wie Action Française oder Action Royaliste, Action Royale, Alliance Royale heißt die, Alliance Royale, bis zu, sagen wir mal, politisch nicht organisierten, in Anführungszeichen Normalkatholiken, die aber aus kirchlichen Kreisen, auch die Kirche ist heterogen zusammengesetzt, auch in der Kirche gibt es unterschiedliche Positionen, aber es gibt zumindest einen rechten Flügel in der Kirche, der jetzt nicht unbedingt an der Monarchie festhält oder der heute nicht an der Monarchie festhält, aber der historisch verwurzelt ist in der Konterrevolution der Jahre 1789 fortfolgende. Und es gibt jedenfalls einen Kreis der, sagen wir mal, katholischen Normalbevölkerung, also der nicht politisch fest organisierten Katholiken und Katholikinnen, die aus Teilen der Kirche heraus jetzt sozusagen diesen Katastrophendiskurs aufnehmen, wo eben gesagt wird, hier wird unsere Zivilisation untergraben, die Grundfesten unserer Zivilisation werden zerstört, unsere Moral geht vor die Hunde und es kann kein gesellschaftliches Zusammenleben ohne diese Grundlagen mehr geben. Da gibt es also durchaus Wurzeln in den verschiedenen Phasen, wo Teile zumindest der katholischen Kirche und ihres Klerus mit Zähnen und Klauen den gesellschaftlichen Umbrüchen widerstanden haben. Es gibt aber, also neben diesem Teil der Katholiken gibt es auch einen anderen, der zum Teil jetzt auch sich von der eigenen Kirche vor den Kopf gestoßen fühlt. Es gibt also durchaus auch Widersprüche in katholischen bis in den kirchlichen Kreisen und Leute, die jetzt zum Beispiel die Gläubige sind, aber jetzt den Kirchen zunehmend fernbleiben und sich entfremdet haben, weil es, sagen wir mal, eine Repolitisierung von zumindest von Teilen der Kirche gibt in einem sehr reaktionären Sinne. Es gibt daneben auch eindeutig politisch organisierte harte Kerne in dieser Bewegung, in der unterschiedliche Organisationen, sagen wir mal, im Trüben fischen. Das gilt für die größte Oppositionspartei, die ÖNP. Das gilt für den Front National als zweitstärkste Oppositionspartei, die zur extremen Rechten gehört. Das gilt aber auch für militante rechte Kleingruppen, für monarchistische Gruppen, ich nannte Action Française und Alliance Royale. Das gilt aber auch für offen faschistische Gruppen, wie zum Beispiel die Jeunesse Nationaliste, die neonazistisch sind, und andere harte rechte Kerne.
Und du hast eben die ÖNP und FN, die größten Oppositionsparteien, genannt. Ist es deiner Meinung nach durch diese Protestbewegung in den letzten 6 Monaten zu einem Gründungsakt der Union zwischen ÖNP und Front National geworden? Oder bleibt das Cordon Sanitaire, also der Sperrgürtel zwischen Rechten und Rechtsextremen, bestehen?
Ich würde sagen, weder noch, also den Cordon Sanitaire, sozusagen den Hygienegürtel, gibt es in der Form eigentlich nicht mehr, sondern die Grenze ist tatsächlich porös geworden zwischen den beiden. Allerdings würde ich auch nicht von der Allianz sprechen. Es gibt eine ideologische Annäherung auf dem ideologischen Terrain. Es gibt eine Annäherung beim Diskurs, wobei beide Parteien auch gespalten sind. Also die ÖVP ist unter anderem über ihre Positionierung zur extremen Rechten, aber auch ihre Positionierung zur Straße und was auf der Straße passiert, gespalten. Ein Teil der ÖVP widerspricht der jetzigen Parteiführung, die einen scharfen Rechtskurs vertritt, indem sie sagt, das sei staatsbürgerlich verantwortungslos. So den Protest noch anzuheizen, weil man selber auch mal wieder in Regierungsverantwortung stehen kann und dann eben wiederum Probleme haben kann, wenn man selber mit einem Protest, der nicht aufhört, auch wenn ein Gesetz mal verabschiedet ist, konfrontiert werden wird. Ich würde sagen, es gibt nach wie vor ein Konkurrenzverhältnis zwischen beiden Parteien. Das manifestiert sich unter anderem darin, dass vor 14 Tagen ein Kommunalpolitiker der ÖNP, der die erste gemeinsame Liste von ÖNP und Front National zu den Kommunalwahlen, die im März 2014 stattfinden werden, aufgestellt hatte, und zwar in Gamache, das ist im Departement Somme, also in am Ärmelkanal in der Picardie. Dieser Kommunalpolitiker wurde ausgeschlossen aus der Partei wegen parteischädigenden Verhaltens. Jetzt nicht aus inhaltlichen Gründen, um zu sagen, der Front National ist antidemokratisch, demokratiefeindlich, rassistisch, so wie es vor 20 Jahren der Fall gewesen wäre, weil es damals der offizielle Diskurs von Jacques Chirac und von Alain Juppé, Premierminister 1995 bis 97, war, sondern weil halt eine konkurrierende Partei da sozusagen der Boden bereitet würde. Also insofern würde ich sagen, es gibt das Wechselspiel aus ideologischer Annäherung, aber organisatorischer Rivalität.
Gibt es denn Hinweise, ob die homosexuelle Eheschließung, die heute Abend stattfindet, ob da Ausschreitungen von den Rechtsextremen zu erwarten sind, wie jetzt am Sonntag die massiven Ausschreitungen mit mehreren hundert Personen?
Vor Ort mutmaßlich nicht. Also du hast recht, das anzusprechen, was am Sonntag passierte. Es gab am Sonntagabend 293 Festnahmen im Anschluss an die Demonstration, also danach, als das Gros der Demonstration sich aufgelöst hatte. Und zwar nicht grundlose Festnahmen. Also es handelt sich nicht um willkürliche Repressionen, sondern es handelt sich nicht um das Mundtotmachen von Opposition. Es wurden 36 Personen verletzt. Bemerkenswerterweise keine Demonstranten, sondern 34 Polizisten wurden verletzt. Ein Fotograf von AFP, der Nachrichtenagentur, wurde zusammengeschlagen als in Anführungszeichen Vertreter der Systempresse, und ein Unbeteiligter oder ein Mann, der anwesend war, den die Protestierenden als offensichtlich als Gegner ausgemacht hatten, wurde auch von den Rechten zusammengeschlagen. Es wurde also kein Demonstrant verletzt oder nicht, dass es bekannt wäre. Das ist damit ist mutmaßlich heute Abend nicht zu rechnen. Also jedenfalls die einschlägigen Organisationen haben dementiert, dass sie etwas planen würden am Rande des Eheschlusses heute Abend. Es gibt aber durchaus Befürchtungen von offizieller Seite. Es werden also 250 bis 300 Polizisten und Gendarmen mobilisiert, also 80 bis 100 Polizeibeamte plus eine Kompanie der Gendarmerie, um die Umgebung des Rathauses von Montpellier zu überwachen. Aber heute früh war es jedenfalls der Stand, dass es keine Organisation gibt, die dazu jetzt aufruft.
Soweit unser Frankreich-Korrespondent Bernard Schmidt im Interview mit unserem Kollegen Mathieu. Bei einer Jugendarbeitslosigkeit von über 55% könnte man meinen, dass der Staat die Bildungsausgaben erhöht, um so mehr jungen Menschen den Zugang zu Bildung oder wenigstens Ausbildung zu ermöglichen. Aber Pustekuchen, Austerität geht natürlich anders. In Spanien wurden gerade landesweit die Studiengebühren deutlich erhöht und Stipendien gestrichen. Allein an Madrids größter Uni droht nun über 3000 Studierenden die Zwangsexmatrikulation, da sie sich ihr Studium nicht länger leisten können. Um dies zu verhindern, halten Studierende seit dem 16. Mai das Rektorat der Universität Complutense besetzt. Aus Madrid berichtet unser Kollege Philipp.
La acción que teníamos que tomar en ese momento era un momento que la cual los compañeros
Es war genau die Aktion, die wir zu diesem Moment durchführen mussten. In einem Moment, wo unseren Kommilitoninnen nur noch eine Woche blieb, bevor sie exmatrikuliert worden wären. Und das Rektorat war der einzige Ort, an dem wir dies verhindern konnten. Wir wissen schon, dass unsere Gegner nicht nur hier sitzen und der Rektor nur die Kürzungen verwaltet, die die Gemeinde Madrid zu verantworten hat. Aber wir mussten hier Druck machen, da es die einzige Möglichkeit war zu verhindern, dass 3100 Kommilitoninnen auf die Straße gesetzt worden wären, ohne Möglichkeit zu studieren. So begründet einer der Besetzer, warum man am Donnerstag, den 16. Mai, ausgerechnet das Rektorat besetzt hat. Denn verantwortlich für die Erhöhung der Studiengebühren und die Verknappung von Stipendien war nicht die Universität Complutense selbst, sondern die Gemeinde Madrid. Und diese hat wiederum, wie alle anderen Regionalregierungen in Spanien auch, lediglich Gebrauch gemacht von einer Regelung der Zentralregierung. Unter Federführung des Bildungsministeriums, unter José Ignacio Wert, erlaubt diese den Regionalregierungen, die Studiengebühren innerhalb gewisser Vorgaben zu erhöhen, um so ihre Defizite zu bekämpfen. Die Tageszeitung El País berichtet, dass daraufhin die Studiengebühren für ein Erststudium in Spanien im Schnitt um 16% erhöht wurden. In den 6 öffentlichen Universitäten in Madrid wurden die Gebühren für das erste Studium um 38% erhöht, während die Preise für ein Masterstudium sich teilweise fast verdoppelten. Jeder Studierende zahlt nun im Schnitt laut der Tageszeitung ABC rund 1.300 Euro pro Jahr, wobei Masterstudiengänge auch an öffentlichen Hochschulen mittlerweile häufig um die 4.000 Euro pro Jahr kosten. Hierbei muss man zudem wissen, dass je nach Studiengang und Jahr die Gebühren unterschiedlich ausfallen. Ein Biologiestudium ist etwa teurer als ein Philosophiestudium. Von den Erhöhungen der Studiengebühren und den Kürzungen bei Stipendien sind Studierende in ganz Spanien betroffen. an Spaniens größter Uni, der Complutense in Madrid, haben diese zur Folge, dass sich im Mai von den 85.000 Studierenden über 3.000 nicht zurückmelden konnten. Die Uni sperrte ihnen daraufhin den Zugang zum sogenannten virtuellen Campus, auf dem die Studierenden ihre Studienleistungen verwalten und sich zu Prüfungen anmelden können. Als Reaktion darauf besetzten Studierende am 16. Mai kurzerhand Teile des Rektorats.
Hemos tenido reuniones casi diarias con la vicerrectora de estudiantes.
Wir haben fast täglich Treffen mit der für die Studierenden zuständigen Vizerektorin gehabt und auch mit Carrillo, dem Rektor. Und ganz offensichtlich hilft der Druck der medialen Aufmerksamkeit und der Druck durch die Unterstützung zahlreicher Kollektive dabei, dass wir langsam mit unseren Forderungen vorankommen. Und diese Forderungen sind überschaubar. Auch wenn die Besetzerinnen in ihren Kommuniqués die Kürzungen im Bildungsbereich in einen größeren Zusammenhang stellen und die aktuelle Krisenpolitik in Spanien scharf kritisieren, so wollen sie mit der Besetzung vor allem durchsetzen, dass ihre Kommilitoninnen nicht aufgrund von finanziellen Schwierigkeiten aus der Uni geworfen werden. Als ersten und bisher wichtigsten Erfolg konnten die Besetzerinnen dann auch verbuchen, dass die Universität den über 3000 ausgeschlossenen Studierenden den Zugang zum virtuellen Campus wieder eröffnete. Zudem hat das Rektorat zugestimmt, dass die verbleibenden Schulden der Studierenden bis September in bis zu 4 Raten abbezahlt werden können, was für viele schon eine deutliche Erleichterung bedeutet. Doch hilft das natürlich nicht allen Betroffenen, und so betonen auch die Besetzerinnen, dass eine ihrer zentralen Forderungen noch unerfüllt ist.
El fondo de becas de emergencia, que es por lo que seguimos aquí, no se ha conseguido todavía.
Einen Fonds für Notfallstipendien haben wir bisher noch nicht durchsetzen können und deshalb verbleiben wir auch noch hier. Das Rektorat macht bisher nur wenig ernsthafte Vorschläge diesbezüglich, die alle darauf hinauslaufen, dass die Studierenden die Last tragen sollen. Der Rektor hat beispielsweise vorgeschlagen, dass wir Feste organisieren und gebrauchte Bücher verkaufen, um so Geld für unsere Kommilitoninnen zu sammeln. Aber was wir brauchen, ist eine solide und dauerhafte Lösung für die Studierenden. Denn wir verstehen die Kürzungen der Gemeinde in Madrid als Angriff auf das Recht auf Bildung, was unsere zentrale Forderung ist. Der Rektor der Universität Complutense in Madrid, José Carrillo, lehnt derzeit die Einrichtung solcher Notfallstipendien, anders als die Rektoren an manchen anderen Unis in Spanien, noch ab. Seiner Meinung nach könnte es gar illegal sein, wenn eine öffentliche Einrichtung darauf verzichtet, ausstehende Schulden einzutreiben. Er sieht die politische Verantwortung vielmehr bei der Regierung von Madrid. Diese hat die völlig unterfinanzierte und hochverschuldete Uni in den vergangenen Jahren zu immer neuen Sparprogrammen gezwungen und ihr zugleich Gelder vorenthalten. Die Proteste sollten daher seiner Meinung nach auch andernorts stattfinden, da nicht die Uni die Gebühren festlege. Dennoch hat das Rektorat den Protestierenden zugesichert, dass es bei einem weiteren friedlichen Verlauf nicht plant, die Besetzung mit Hilfe der Polizei zu beenden. Und so gehen die Verhandlungen zwischen Rektorat und Studierenden weiter. Die überwiegend sehr jungen Besetzerinnen erhalten derweil von vielerlei Seiten Unterstützung. Essensspenden werden vorbeigebracht, Dozenten halten ihre Kurse im und vor dem Rektorat ab und zahlreiche andere Protestgruppen, die ihrerseits gegen die Krisenpolitik des Staats mobilisieren, solidarisieren sich mit den Besetzerinnen. Denn ihr Protest und ihr Anliegen wird von vielen Menschen in Spanien verstanden. Bei einer Jugendarbeitslosigkeit von rund 56% erscheint es paradox, dass den Jugendlichen der Zugang zu Bildung immer weiter erschwert wird und die Möglichkeit zu einem Studium zunehmend vom Einkommen der Eltern abhängt. Die Proteste der Studierenden reihen sich somit also ein in einen immer lauteren Chor von Empörten, die die Krisenpolitik der Regierung satt haben. Die Besetzerinnen haben angekündigt, die Besetzung aufrechterhalten zu wollen, bis ihre Forderungen erfüllt werden. Das ist eine unbefristete Besetzung. Wir sind hier, um für unsere Mitstudierenden zu kämpfen. Das Datum bestimmen nicht wir. Das hängt von denen da oben ab. Wir haben das hier mit ein paar Minimalforderungen begonnen, die wir für rational und legitim erachten. Und bis diese Forderungen, die keineswegs verrückt sind, erfüllt werden, werden wir auch nicht nach Hause gehen.
Soweit ein paar Eindrücke aus dem seit 2 Wochen besetzten Rektorat von Spaniens größter Uni, der Complutense in Madrid. Auch an anderen Universitäten im Land wird gegen die Erhöhung der Studiengebühren protestiert. In Barcelona wurde eine Besetzung des Rektorats jedoch bereits nach kurzer Zeit von der Polizei geräumt. In Madrid hatte der Rektor angekündigt, das Rektorat vorerst nicht räumen zu lassen. Zahlreiche weitere aktuelle Berichte zur Situation in Spanien zum Nachhören auch unter www.rdl.de.
Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.